In 20 von 27 Staaten der Europäischen Union gibt es mittlerweile den gesetzlichen Mindestlohn. In Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg und den Niederlanden gibt es sogar die weltweit höchsten Mindestlöhne. Etwa 9 Euro sind das pro Stunde. In unserem Nachbarland Belgien ist die Sache mit dem Mindestlohn sogar ein alter Hut. Er wurde schon in den 70er Jahren eingeführt. Warum? Die Gewerkschaften haben dort einen guten Stand und auch während der Wirtschaftskrise stand das Minimum nie zur Debatte. Elena Gorgis, Kollegin im Studio Brüssel, hat sich den kleinsten gemeinsamen Gehaltsnenner in Belgien mal genauer unter die Lupe genommen.
In den Straßen um den großen Markt im Herzen von Brüssel tummeln sich jeden Tag tausende Touristen. Ein Stadtbummel macht hungrig und so locken zahlreiche Cafés, Imbissbuden und Restaurants mit ihrem Angebot. Nicht selten sind es Fastfood-Ketten, die es auch in anderen europäischen Ländern gibt. Und wie überall arbeiten die Kellner und Verkäufer auch in Brüssel für einen geringen Lohn. Jedenfalls für belgische Verhältnisse. Doch verglichen mit ihren Kollegen zum Beispiel in Deutschland stehen sie gut da, denn in Belgien gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn. Der liegt bei einem Vollzeitjob bei etwa 8,50 Euro pro Stunde. Die genaue Höhe richtet sich auch nach Alter und Erfahrung des Arbeitnehmers. Den Mindestlohn gibt es in Belgien bereits seit Mitte der 70er Jahre. Und der steht auch jetzt in der Krise nicht zur Debatte, unter anderem, weil die Gewerkschaften stark sind. Trotzdem suchen Unternehmen auch in Belgien nach Wegen, um die Lohnkosten zu senken, sagt Raphael Lamas vom Allgemeinen Belgischen Gewerkschaftsbund.
We have more and more contracts with short period.
Es gibt immer mehr Teilzeit- und Leiharbeitsverträge. Also gibt es immer mehr prekäre Jobverhältnisse, weil die günstiger für die Arbeitgeber sind.
It costs less for the employers.
Doch trotz dieser Entwicklung sind die meisten belgischen Arbeitnehmer noch immer in einer komfortablen Situation, verglichen mit vielen Kollegen im europäischen Ausland. Denn der gesetzliche Mindestlohn funktioniert in Belgien praktisch nur als Lohnuntergrenze. Zusätzlich zu dieser gesetzlichen Marke werden in den einzelnen Branchen Löhne ausgehandelt. Diese können höher, dürfen aber in keinem Fall niedriger liegen als der gesetzliche Mindestlohn. Das hat dazu geführt, dass es in Belgien mehr als 200 Branchenmindestlöhne gibt. Aus Sicht des Gewerkschafters Raphael Lamas stärkt gerade der Mix aus gesetzlichen Vorgaben und Tarifautonomie die Arbeitnehmerrechte.
So we are for negotiation.
Wir sind für Tarifverhandlungen, aber die Arbeitgeber müssen wissen, dass, wenn es keine Einigung zwischen den Tarifparteien gibt, der Staat entscheidet. Es ist wirklich wichtig, die Arbeitgeber zu verpflichten, am Verhandlungstisch zu bleiben und eine Lösung zu finden. Zusätzlich zum gesetzlichen Mindestlohn haben die belgischen Arbeitnehmer sich aber noch eine weitere Sicherheit erkämpft, die sie vor sinkenden Einkommen bewahrt. Jährlich werden in Belgien die Löhne automatisch an die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst. Die Lohnindexbindung ist im Gegensatz zum gesetzlichen Mindestlohn in Belgien höchst umstritten. Die jährliche Anpassung sei eine Last für Unternehmen, ärgert sich Hans-Joachim Maurer von der Handelskammer Debelux, die auch deutsche Unternehmen in Belgien und Luxemburg repräsentiert.
Ja, der Index in den vergangenen mindestens 15 Jahren regelmäßig angewendet wurde, sind zum Beispiel die belgischen Gehalts- und Lohnkosten mittlerweile deutlich höher als in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande. Und Unternehmen schauen heute, gerade angesichts einer möglicherweise wiederkehrenden Wirtschaftskrise, unter anderem auf Standortfaktoren wie Lohn- und Gehaltskosten.
Für 2011 kann Belgien mit einem Wirtschaftswachstum von 2,2% rechnen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,6%. Große Abwanderungstendenzen sieht auch Hans-Joachim Maurer von der Handelskammer Debelux bisher nicht.
Aber die Zuwanderung fehlt halt. Die Zuwanderung von ausländischen Direktinvestitionen in Belgien, die hat sich stark verlangsamt.
Keine Abwanderung im großen Stil also, aber es gibt sie, die Beispiele von Unternehmen, die ihre Produktion aus Belgien ins Ausland verlagert haben. Zum Beispiel ins Nachbarland Deutschland. Sollten dort nun Mindestlöhne eingeführt werden, dürften das die belgischen Arbeitnehmer nicht bedauern.
Elena Gorgis über den Mindestlohn im kleinen Belgien und den gibt es dort schon seit den 70er Jahren. Befürworter der Lohnuntergrenze sagen ja gerne mal, wenn sogar wirtschaftlich schwächere Staaten wie Belgien oder Irland das mit diesem Mindestlohn hinbekommen, dann sollten wir in Deutschland das doch allemal schaffen. Im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, die steht bekanntlich der SPD nahe, hat die Prognos AG errechnet, was der Mindestlohn in Deutschland volkswirtschaftlich bringen würde. Ergebnis der Studie, der Konsum würde steigen und damit die Wirtschaft angekurbelt werden. Ergebnis, hoffentlich 7 Milliarden Euro Mehreinnahmen für den Staat, so jedenfalls diese Studie. Eine andere Studie wurde von der Freien Uni in Berlin verfasst. Sie sagt genau das Gegenteil aus. Der Mindestlohn würde bis zu 840.000 Arbeitsplätze in Deutschland vernichten. Die Radiowissen-Statistikexpertin Katharina Schüller hat mal für uns beide Studien analysiert. Erste Frage an Sie. Inwieweit haben die Auftraggeber der Studien die gebotene Neutralität beeinflusst?
Naja, also inwieweit der Auftraggeber jetzt die Neutralität der Studie beeinflusst hat, das lässt sich natürlich schlecht nachweisen. Aber andererseits wundert es mich nicht, dass umgehend Kritik vom arbeitgebernahen IW, dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, kommt, deren Hauptkritikpunkt ist, dass Prognos den Mindestlohn von 8,50 Euro für beschäftigungsneutral hält. Das IW behauptet nämlich laut anderer Studien, in Anführungszeichen, gehen nur bei einem Mindestlohn von 6 Euro keine Arbeitsplätze verloren und 7,50 Euro Mindestlohn würden laut nicht näher bezeichnender führender Forschungsinstitute 1,2 Millionen Arbeitsplätze kosten. Also welche Studien und Institute sie da genau meinen, das sagen sie nicht. Prognos argumentiert nun, gerade die neueren empirischen Studien, die kämen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Was zwar stimmt, aber dass man deswegen sagen kann, es gibt keinen Effekt, das ist jetzt nicht unbedingt ein zwingend logischer Schluss.
Nun wird da aber doch ja wirklich mit exakten Zahlen argumentiert, die scheinbar exakt berechnet wurden. Kann man das überhaupt?
Ja, zunächst hat Prognos mal die Daten des SOEP, des sozioökonomischen Panels von 2009 benutzt. Die werden also häufig für solche Schätzungen hergenommen und daraus dann hochgerechnet auf die knapp 32 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland. Also dieses SOEP, das ist eine jährliche Befragung von ungefähr 20.000 Personen, zum Beispiel zu Einkommen und Erwerbstätigkeit im Auftrag des Berliner DIW, das ist das Deutsche Institut für Wirtschaft, sind also schon mal eine ganze Menge Institute da irgendwie verwickelt. Demzufolge erzielen also 16% der Beschäftigten Bruttostundenlöhne von weniger als 8,50 Euro. Das sind etwa 5 Millionen Erwerbstätige und knapp 1,2 Millionen Menschen erhalten weniger als 5 Euro. Dann hat jetzt Prognos angenommen, dass diese Personen alle 8,50 Euro pro Stunde verdienen würden. Und sie haben simuliert, was das für steuerliche Effekte hätte. Also was bekommen Bund, Länder und Kommunen, was die Sozialversicherungen, was spart man an Sozialleistungen, weil zum Beispiel auch Lohnaufstockungen wegfallen. Laut der Studie profitieren davon vor allem Frauen, Berufsanfänger und gering Qualifizierte, also alle, die bisher eher im Niedriglohnsektor tätig sind. Und neben diesen direkten Auswirkungen betrachtet die Studie auch sogenannte Zweitrundeneffekte. Wer nämlich mehr Geld hat, kann auch mehr ausgeben. Dadurch wird dann die Wirtschaft angekurbelt und der Staat bekommt noch einmal 700 Millionen Euro mehr an Steuern. Also so viel ergibt sich jedenfalls mit den Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008.
Nun ist es aber immer so, wenn die eine Studie da ist, gibt schnell die andere, die genau das Gegenteil aussagt. Gibt es jetzt gegenteilige Studien?
Ja, natürlich gibt es die. Das hat das IW ja schon angedeutet. Letztes Jahr erst haben Wissenschaftler der Freien Universität Berlin eine Studie durchgeführt zu den steuerlichen Wirkungen des Mindestlohns in Deutschland. Demnach würde ein Mindestlohn von 7,50 Euro bis zu 840.000 Arbeitsplätze in Deutschland vernichten und damit zu einer zusätzlichen jährlichen Belastung des Staatshaushalts von mindestens 4 Milliarden Euro führen. Das ist so, weil die zusätzlichen Zahlungen an Arbeitslose und die Ausfälle an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen weit höher sind als die Mehreinnahmen bei denen, die vom Mindestlohn profitieren, sagt die eine Studie. Und ausgerechnet das DIW, von dem jetzt Prognos die SOEP-Daten hat, sagt nun, ein Mindestlohn von 7,50 Euro kostet 200.000 Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor. Das klingt jetzt nach viel, letztlich sind es auch nur 0,6% der 32 Millionen Erwerbstätigen. Trotzdem rät das DIW von Mindestlöhnen ab, denn einerseits würden die das Arbeitslosigkeitsrisiko gerade für Kinder und für Jugendliche und gering Qualifizierte erhöhen. Die hätten dann halt gar keine Chance mehr. Das ist ein klarer Widerspruch zu der Aussage von Prognos. Und Mindestlöhne würden eben gerade die kleinen Unternehmen treffen, die für lokale Märkte produzieren. Also selbst wenn sie allgemein der Wirtschaft nicht stark schaden, dann machen sie halt speziell diese kleinen Unternehmen kaputt.
Es gibt europäische Nachbarländer, die haben schon Erfahrung mit Mindestlöhnen. Was kann man daraus lernen?
Ja, also es gibt schon zum Beispiel speziell zu Großbritannien Studien, die keine negativen Effekte nachweisen eines Mindestlohns. Hier ist die Übertragbarkeit nur so bedingt gegeben, denn während der Einführung hat es oft starkes Wirtschaftswachstum gegeben und wenig Arbeitslosigkeit. Gut, inzwischen hatten wir eine Wirtschaftskrise, ist einfach wieder anders. Oder es gibt halt wie in Irland dann so viel Ausnahmeregelungen, dass man eigentlich von einem echten Mindestlohn nicht mehr sprechen kann.
Diese ganzen Statistiken, es sind ja doch eine Menge.
Sie wollen wissen, ob es alles Lügen sind?
Ja, ich bin jetzt doch ein bisschen verunsichert.
Also ich denke schon, dass die Studien, zumindest die der renommierten Institute, dass die irgendwo einen wahren Kern haben. Das gilt jetzt für das DIW genauso wie für Prognos und für die anderen auch. Aber man sieht halt vor allem, das finde ich spannend, wie stark diese Ergebnisse von den Annahmen abhängen, die man in die Modelle reinsteckt. Denn gerechnet haben die Forscher ja im Wesentlichen mit den gleichen oder halt doch wenigstens mit vergleichbaren Daten. Jetzt mal der gesunde Menschenverstand, ja, der sagt uns ja, wenn Löhne erhöht werden, dann kommt es zu einer Einkommenserhöhung, dann steigen aber auch die Personalkosten für Arbeitgeber. Wer also knapp kalkuliert, der kann dann eben weniger Arbeitnehmer beschäftigen. Bedenklich finde ich an der ganzen Sache eher, auch wenn es leider die Regel ist, dass sich jeder die Studien rauspickt, die ihm am besten passen. Das heißt, Statistik ist hier für die politischen Entscheider das, was für den Betrunkenen die Straßenlaterne ist. Eben keine Erhellung, sondern nur eine Stütze des eigenen Standpunkts.
Statistikkollegin Katharina Schüller über zwei Studien, die den volkswirtschaftlichen Nutzen von Mindestlöhnen analysiert haben. Und diese beiden Studien kommen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Frei nach, glaube nur der Statistik, die du ganz persönlich gefälscht hast.